So, nach dem Auszug der Gladiatoren hier ist etwas mehr Ruhe. Die haben es schön und wir auch. Ja, genau. Ja, ich hatte das heute Morgen schon angekündigt, dass ich euch gerne ein bisschen Lust machen will, dass, wenn das nötig ist, so genau kenne ich ja die Gemeinschaft der Gemeinde nicht, euch als Gemeinde auch mit der Zeit besser und auch etwas tiefer kennenzulernen. Es fällt mir immer wieder mal auf, dass wenn Gläubige zusammen sind, jetzt mal außerhalb von einer Versammlung wie ein Gottesdienst oder Hauskreis, dass man ja oft relativ oberflächliche Gespräche führt über, sag ich mal, Alltagsdinge, die man ja gerne austauscht miteinander, weil man ja Anteil nimmt daran. Aber manchmal bin ich auch beschwert nach Hause gegangen, weil ich dachte, irgendwie ist es in einer gewissen Oberflächlichkeit geblieben und wir hätten vielleicht viel, viel bedeutsamere Dinge miteinander teilen können. Versteht mich recht, ich habe auch gerne ein fröhliches Zusammensein, wo man viel lacht und schöne Spiele macht. Das hat alles seinen Platz, wo man Sport macht miteinander und mal ganz entspannt einfach miteinander redet. Das hat alles seinen Platz. Aber ich denke doch, dass wir auch als Christen uns viel auch gegenseitig mitzuteilen haben und vermitteln können. Und ich habe das Thema heute Abend ein bisschen anspruchsvoll vielleicht formuliert, wie können Gespräche zu Beziehungen werden, dass wir auch tiefergehende Gespräche führen, wo wir uns vielleicht manchmal schwer tun, wo es aber eigentlich gar nicht so schwer wäre, wenn man so ein paar kleine Ideen hat, vielleicht wie auch geistliche Gemeinschaft außerhalb von Versammlungen durch Gläubige gefördert werden kann. Und ich persönlich, gut, ich war jetzt natürlich in einer anderen Situation, ich war sehr, sehr lange Pastor einer Gemeinde und für mich waren Hausbesuche immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe viele Geschwister zu Hause besucht und wenn ich mal eine Zeit lang nicht so dazu gekommen bin, dann wurde ich immer ganz nervös, weil ich bin so ein Mensch, der muss einfach zu den Menschen gehen. Und ein Bruder hat mal gesagt, gut, er hat das sicherlich auch irgendwo gelesen, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen hängt in ihrem Wohnzimmer. Fand ich eine interessante Formulierung. Und mir ist deswegen auch sehr wichtig, Menschen zu Hause zu besuchen, wenn ich sie kennenlernen will, weil ich sie dann nicht nur als Menschen sehe, sondern sie sehe in ihrem Zuhause. Jetzt nicht, weil ich irgendwas kontrollieren will, sondern nur wahrnehmen will. Wie lebt er? Was hat er für eine Wohnung, ein Haus? Wie ist die Einrichtung, die Umgebung? Und das gibt ja auch ein Stück ein Bild von dem Menschen wieder, wer der ist, den ich da besuche. Und deswegen sind mir persönliche Begegnungen mit Geschwistern auch sehr wichtig. Und ich möchte euch auch sehr viel Mut machen, auch einander zu besuchen, einander einzuladen, auch gerade die, die man vielleicht noch gar nicht so kennt. Ich meine, dass man seine guten Freunde regelmäßig einlädt, das ist ja jetzt keine besondere Sache, aber in der Gemeinde gibt es ja viele kennenzulernen. Nicht mit jedem wird man, wie man neudeutsch sagt, BFFs, also Best Friends Forever, das wird man nicht mit allen werden, aber man kann doch auch Beziehungen verstärken und dabei aufeinander zugehen. Und als der Apostel Paulus mal die Gemeinde beschrieben hat, da hat er die auch beschrieben mit dem Bild von Körperteilen, nämlich mit Hand und Fuß und Ohr und Auge. Und ich glaube, das kennzeichnet es eigentlich sehr gut. Ja, mit meinen Füßen kann ich zu jemand hingehen, ja, auf ihn zugehen. Und ich kann ihm die Hand reichen, nicht nur zum guten Tag sagen, sondern vielleicht auch, es wäre schön, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und meine Augen können Dinge wahrnehmen, die ich sehe in einem Menschen, vielleicht auch manche Problematik, die der Mensch mit sich herumträgt. Und Gott hat mir Ohren gegeben, um zuzuhören, was der andere sagt. Und vielleicht auch manchmal, wie man so sagt, zwischen den Zeilen zu lesen oder Dinge zu hören, die gar nicht ausgesprochen werden, weil man den anderen wahrnimmt. Und ich finde das eine sehr schöne Aufgabe für die Gemeinde, auch hier füreinander da zu sein. Das ist keine Aufgabe nur von Gemeindeleitern, sondern das ist eine Chance und vielleicht auch ein Stück weit Aufgabe für uns alle, auch anderen Gemeinschaft zu bieten. Unser Herr selbst war dabei das Vorbild, darüber kann man nachdenken, warum sollte ich das machen, eben den Kontakt suchen und vielleicht auch mal Leute einladen oder besuchen, die ich noch nicht kenne, weil unser Herr selber so gemacht hat. Er kam, er ist von dem Himmel auf die Erde gekommen, ist also hingegangen, um die Menschen zu suchen. Jesus war dauernd unterwegs, ist in die Städte und Dörfer gegangen. Und wenn man ihn festhalten wollte, bleibt noch eine Weile her, dann hat er gesagt, nein, ich muss auch zu den anderen gehen. Es drängte ihn immer zu den Menschen. Und wir sehen ihn auch oft, wenn wir seinen Reisebericht so in den Evangelien lesen, sehen wir ihn oft auch in Privathäusern, dass er bei Menschen zu Hause war. Und auch der Apostel Paulus, als er sich verabschiedet hat von der Gemeinde in Ephesus, hat gesagt, dass er öffentlich und in den Häusern gelehrt hat. Er ist also auch zu den Leuten nach Hause gegangen und er hat ausdrücklich gesagt, dass er jeden mit Tränen ermahnt hat. Das heißt, er hat den persönlichen Kontakt gesucht. Natürlich war er der Gemeindegründer, der Pastor vielleicht, da war es im Besonderen seine Aufgabe. Aber wir lernen ja viel von Paulus und das können wir sicherlich auch ein Stück weit auf uns übertragen, eben auch den Kontakt zu pflegen, um dadurch einander auch zu dienen, um einander zu ermutigen, einander wahrzunehmen, auch in manchen Sorgen und Problemen. Mir ist es oft so gegangen, wenn ich mit Menschen mal ein bisschen gründlicher gesprochen habe, habe ich festgestellt, was sich hinter der Fassade so alles verbirgt. An Talenten manchmal und Begabungen und Erfahrungen, die Menschen mitbrachten und auf der anderen Seite auch Nöte und Probleme und Sorgen, von denen man gar nichts wusste. Ich kann mich gut erinnern, es ist mehr als 20 Jahre her, da hat mal unsere damalige Jugendgruppe, zu der damals auch Nadine gehörte, also von ihr weiß ich es noch sicher, bestimmt auch unser Sohn, und die hatten einen Nachmittag veranstaltet für die Senioren der Gemeinde. Und da haben die Jungen die Senioren eingeladen mit Kaffee und Kuchen oder wie es war und haben die Alten erzählen lassen aus ihrem Leben. Da waren so alte Mütterchen mit 85 Jahren, die am Rollator kamen und die haben da mal erzählt, was sie für ein spannendes Leben hatten, was das für Leute waren in ihren Berufen, sehr gute Berufe und erfolgreich waren oder Leute, die den Krieg durchgestanden haben. Das war ja alles mega interessant für die jungen Leute. Und sie haben gesagt, ich habe gar nicht gedacht, was da hinter diesen alten Leuten für ein Leben steht. Also ich möchte auch euch Jüngeren Mut machen, besucht auch Ältere und lasst euch mal erzählen, wie sie mit Jesus leben und wie sie Jesus erlebt haben, auch in Zeiten, die ganz anders waren als die heutigen. Ich denke, solche Besuche, wenn wir sie machen, wir brauchen ja ein gewisses Ziel auch damit. Ich habe schon gesagt, natürlich, dass man einander ein bisschen kennenlernt, etwas mehr voneinander erfährt, nicht im Sinne der Neugierde, sondern der Anteilnahme aneinander, dass man einander Aufmerksamkeit schenkt und Zuwendung. Es gibt auch viele Menschen, die sind relativ einsam, denen hört keiner so leicht zu. Meine Frau sagt immer, wenn wir so in Gebetsstunden Geschwister sind, die immer alleine sind die ganze Woche, wenn die dann beten, die hören gar nicht mehr auf. Ja, weil sie immer die ganze Woche alleine sind und jetzt auf einmal legen die dann los. Man kann eben Dinge kennenlernen, man kann zuhören, vielleicht auch Hilfe anbieten, vielleicht auch mal ganz praktische Hilfe. Das muss nicht immer gleich so das große seelsorgerliche Gespräch sein, aber vielleicht ist da mal eine ältere Person, der es gut tut, wenn ihr jemand mal einen Einkauf besorgt oder sie mal zum Arzt fährt. Und man kann viele Dinge auch besprechen über das Gemeindeleben, da komme ich gleich noch drauf. Wenn man denkt, so, naja, für sich um die Leute zu kümmern, dafür haben wir unsere Ältesten, dann muss ich sagen, wenn ihr so denkt, dann tun mir die Ältesten leid, weil so ganz klein ist die Gemeinde ja nicht und da gibt es viel zu tun. Und da ist es sicherlich gut, wenn viele auch ein Interesse haben an den anderen und mithelfen, dass auch keiner durchs Raster fällt. Das kann so schnell passieren, dass Leute in unserer Gemeinde sind, die keiner wirklich wahrnimmt. Und auf einmal sind die weg vom Fenster und man wundert sich nur, wie kann der nur unsere Gemeinde verlassen? Und man hat vielleicht lange Zeit gar nicht wahrgenommen, was in ihm sich so alles abgespielt hat. Wenn man jetzt so Gespräche anfängt, das kann auf einer Gemeindefreizeit sein, das kann bei einem Gemeindeessen sein, das kann mal nach dem Gottesdienst sein. Ist ja immer die Frage, wie kommt man so miteinander ins Gespräch? Es gibt Leute, die haben da überhaupt gar kein Problem. Wir hatten so eine Kanone in unserer Gemeinde, eine alte Schwester, die konnte jeden ansprechen, auch aus Evangelium. Die konnte im Schwimmbad schwimmen, ja, und dem Nebenschwimmer hat sie gesagt, ist das nicht toll, das Wasser und das Gott so was Tolles gemacht hat wie das Wasser, und schon war sie beim Thema. Ich muss sagen, ich bin da viel unbeholfener und vielleicht sagst du, ja, ich auch, aber ich glaube, es können manche Dinge sein, die können einem helfen. Oft beginnt man Gespräche mal mit, wie was man so neudeutsch den Smalltalk nennt. Der muss ja nicht ganz so flach sein. So, das Wetter ist schön heute oder das Wetter ist nicht schön heute. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht mal ein Anfang, aber das finde ich nicht so erhebend, das habe ich ja auch gewusst, dass wer da schön ist oder nicht schön. Aber man kann vielleicht, wenn man jemanden besucht, das mache ich zum Beispiel sehr gerne, oft haben Leute Fotos aufgehängt und die Leute auf den Fotos kenne ich oft nicht. Und ich frage einfach, wer ist denn das? Und erzähle meine Eltern und Großeltern und dann erfährt man ein bisschen was von der Geschichte, wo ist der aufgewachsen, hat Geschwister und das war mein kleiner Bruder, aber der ist bei einem Verkehrsunfall umgekommen und plötzlich ist man irgendwo im Thema drin und erfährt Dinge, von denen man gar nichts wusste. Oder man merkt, ach, du hast Geburtstag gehabt, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich und wie hast du deinen Geburtstag denn gefeiert? Das kann man ja auch mal fragen. Wie hast du den Tag verbracht? Und schon ist man ein bisschen im Gespräch und erfährt mal was. Seid auch mal ein bisschen neugierig. Sehr vorsichtig, was man so fragt, aber man darf ja Geschwistern auch mal ein bisschen was fragen. Also so einen Einstieg zu finden, das ist, glaube ich, nicht so ganz leicht. Wenn ihr jetzt von der Gemeindefreizeit nach Hause kommt, dann könnt ihr ja mal fragen, was war denn dein Highlight auf der Freizeit? Was hat dich besonders gefreut? Was hat dir Spaß gemacht? Oder gab es auch was, was dir nicht so gefallen hat? Und schon kann man über Dinge sprechen. Ja, seht ihr, ich habe schon wieder vergessen, weiter zu klicken. Aber ich gelobe Besserung. Ja, was gibt es denn so für Gesprächsthemen? Also wenn ich jetzt euch da verschiedene Ideen gebe, ist das nicht, das muss ich alles fragen, wenn ich mal einen Besuch mache. Das ist einfach mal so ein bisschen eine Materialsammlung, sollen Anregungen sein. Und je nach Situation und Person wählt man sich eben das aus, was jetzt vielleicht gerade mal so besonders hilfreich ist. Und da wir aus Leib und Seele und Geist bestehen, habe ich diese Gesprächsthemen einfach so auch mal ein bisschen geordnet. Ja? Also wenn wir jetzt mal über den Leib sprechen, da gehört jetzt natürlich nicht nur der Körper dazu, sondern das ganze äußere Leben, was ein Mensch so hat. Die älteren Menschen, die reden automatisch über die Gesundheit oder die nicht mehr vorhandene Gesundheit. Da muss man manchmal gucken, dass man sich auch mal löst und mal was anderes spricht. Man redet eben über, was weiß ich, hat eine Zahn-OP gerade oder so äußere Dinge, die man eben im Leben so wahrnimmt. Und das ist ja durchaus auch wichtig. Man kann ja auch mal fragen, sag mal, wie geht's dir denn gesundheitlich eigentlich so? Man denkt vielleicht, es geht doch niemand was an, aber warum soll ich meine Geschwister das nicht fragen? Der Johannes ist mir da ein Vorbild. Der hat sich unterhalten, er hat sich Gedanken gemacht in dem dritten Johannesbrief im Kapitel, nein, nicht Kapitel, hat er bloß eins, dritter Johannesbrief, Vers 2, hat er gesagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Also er hat sich interessiert, ich hoffe, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, und es deiner Seele gut geht. Also darf ich meine Geschwister das ja auch mal fragen, wie geht's dir denn so? Und ich habe manchmal gestaunt, bei jungen Leuten denkt man, muss man ja nicht fragen, die sind ja jung, die sind ja immer gesund. Und dann war ich manchmal ganz erstaunt, wo mir auch manchmal junge Leute sich so rumplagen mussten, auch mit gesundheitlichen Dingen. für die man dann beten kann, um sie zu ermutigen. Man kann reden über den Beruf, ein bisschen was zu erfahren, was macht denn so ein Mensch. Das ist manchmal so ein Türöffner, besonders bei schweigsamen Menschen. Über den Beruf reden sie dann oft ganz gerne. Ich hatte so einen Schwager, der war immer ganz ruhig bei Familientreffen, bis wir auf Autos zu sprechen kamen, denn er hatte eine Autowerkstatt. Und da war auf einmal sein Thema. Oder Fußball, das ist was anderes. Und dann hörten wir nicht mehr auf zu reden. Manchmal rede ich mit Leuten über die sogenannte Work-Life-Balance. Rede über den Beruf und sage, wie verkraftest du das alles und wie packst du es denn so? Wie kommst du mit Ruhephasen zurecht? Und manchen Menschen merkt man das Angespanntsein an und dann kann man da immer fragen, wie geht's dir denn? Wie kommst du eigentlich zurecht? Wir dürfen reden über Familien. Manchmal kennen wir die Familien, weil sie in der Gemeinde sind, aber von manchen wissen wir es nicht. Da können wir fragen, hast du eigentlich noch Geschwister, leben deine Eltern noch? Und schon erfährt man ein bisschen was, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen? Ich finde sowas immer sehr spannend, um einen Menschen ein bisschen Gespür zu bekommen, wer ist der Mensch, der mir da gegenüber sitzt. Man kann fragen nach den Familien, man kann fragen nach guten Freunden, die andere haben. Wir waren neulich zu einer Missionsreise unterwegs, meine Frau und ich, und dann waren wir auch verschiedentlich eingeladen bei ledigen Missionarinnen. Und wir haben sie gefragt, wir kannten sie noch nicht, aber und deswegen war ein bisschen dezent, aber wir haben schon gefragt, wie gelingt es dir, bedeutsame Freundschaften zu pflegen? Denn es ist ja klar, die Familien haben, die haben vieles an Austausch, aber wenn jemand alleine in einem Häuschen lebt, ist das ja nicht unbedingt gegeben. Das sind Dinge, die interessieren mich, um Anteile zu geben. Man muss nur manchmal wissen, wie formuliert man das? Ich würde jetzt nicht zu einer jungen Frau gehen und sagen, wie kommst denn du damit klar, dass du nicht verheiratet bist? Also das fragt man nicht schon gar nicht als Mann. Ich meine, ich bin verheiratet und werde da nicht missverstanden bei dieser Frage, ja. Aber eben wenn man mal fragt, wie gelingt es dir, gute Freundschaften aufzubauen, dann ist man in einem ganz wichtigen Thema und kann mal ein bisschen zuhören. Wenn ich Ehepaare treffe, da frage ich auch nicht, wenn ich die noch nicht kenne, frage ich, und wie klappt so bei euch in der Ehe? Habt ihr Frieden oder streitet ihr viel? Also das frage ich ja nicht. Aber ich frage manchmal, ey, das Leben ist ja herausfordernd, ihr habt noch Kinder und das fordert ja alles. Sagt mal, wie findet ihr persönliche Zeit miteinander? Wie schafft ihr es auch mal zusammen zu beten? Also ich frage nicht, betet ihr auch schön miteinander? Sondern, wie schafft ihr das? Manchmal sind dann peinlich berührte Antworten und dann, ja, darf man auch darüber mal sprechen. Also es gibt so viele Themen, die das Alltagsleben betreffen, unserer Geschwister, wenn wir uns nur mal ein bisschen versuchen würden, hineinzudenken. Wie leben die und was sind möglicherweise ihre Herausforderungen und ihre Themen, die sie so beschäftigen könnten. Und je nachdem, wie gut man den Menschen kennt oder die Menschen, können die Fragen natürlich mit der Zeit auch ein bisschen tiefer gehen und auch ein bisschen intimer werden, also persönlicher werden, um Dinge anzusprechen, die mancher auch gerne verschweigt, die aber doch auch mal angesprochen werden können. Vielleicht so mal so ein paar Gedanken zu dem äußeren Lebensbereich, den ich so mal unter dem Leib ganz großzügig hier eingeordnet habe. Und dann bestehen wir auch aus einer Seele. Noch einmal hier Johannes, der sagt, ich hoffe, dass es deiner Seele wohlgeht. Also deinem Lebensgefühl, ja, wie es dir insgesamt geht in deinem Menschsein, in deinem Alltag, wie bist du zufrieden mit dem Leben, das du führst. So, das wären so die Themen. Das wird dann schon ein bisschen persönlicher und da muss man sich ein bisschen vortasten. Jemand hat mal gesagt, das ist, wenn du ein schönes Haus siehst, ja, und da ist ein Garten drumherum und um den Garten ist nochmal ein Gartenzaun und du willst jetzt den eigentlich besuchen, der da in dem Haus wohnt, dann stürmt man aber nicht gleich ins Wohnzimmer. Sondern vielleicht hat er außen am Gartenzaun schon mal eine Klingel und da drückst du mal auf die Klingel und dann guckt er raus und fragt, was willst du denn? Und Und dann merke ich ja schon, ob der das Gartentürchen aufmacht oder nicht. Und wenn das Gartentürchen aufmacht, dann sind wir schon mal im Vorgarten. Und dann können wir reden über die Tulpen oder was weiß ich, das Unkraut. Und vielleicht lässt er uns ein bisschen weiter rein. Und irgendwann sagt er, ach, hast du Durst, komm doch mal rein. Und wenn du schlau bist, hast du einen Trick, sagst, kann ich mal bei dir aufs Klo, dann bist du schon mal drin. So, und dann kann man reden miteinander. Und dann merkst du so langsam, wie lange, wie weit lässt er dich vor. Wenn du aus dem Klo rauskommst, sagt er dann tschüss, schönen Tag oder bietet dir was zu trinken an. Und vielleicht sitzt du irgendwann im Wohnzimmer und ihr redet miteinander. Das ist ja jetzt ein Bild, sollte das sein. Ja. Und so können wir uns im Leben auch so langsam vortasten. Mal so ein paar Fragen stellen. Du merkst ja schnell, ob einer blockt oder ob einer sich ein bisschen öffnet. Und ich denke, wir sind alle gut erzogen, dass wir nicht allzu unhöflich sind. Aber wir sollten auch nicht zu ängstlich sein. Auch unter Geschwistern mal uns ein bisschen vorzutasten und auch mal die ein oder andere Frage zu stellen. Wie kommst du zurecht mit deinem Alltagsstress? Und die allermeisten Menschen empfinden Alltagsstress. Und da darf ich mal fragen, wie kommst du denn klar damit? Wie schläfst du denn eigentlich? Kannst du gut schlafen? Erholst du dich noch gut? Kannst du noch was anderes denken außer Arbeit? Und wenn ich über den ersten Bereich gesprochen habe, hier über den Leib, das heißt so das äußere Leben des Menschen, da merkt man ja, hört man ja manchmal Themen, die sind belastend. Eine Krankheit in der Familie, die drohende Arbeitslosigkeit, ja, solche Dinge werden ja manchmal angesprochen und da fahre ich immer ein bisschen die Antenne aus und nehme das auf, wenn der das schon erwähnt. Und dann kann ich ja anteilnehmende Fragen stellen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Dein Arbeitsplatz ist in Gefahr? Kann ich ja mal fragen. Und dann zeige ich Anteilnahme. Ich darf sagen, du, ich werde mitbeten dafür, dass Gott eine Lösung schenkt, weil deine Familie muss ja versorgt sein. Und ich frage ihn, wie kommt ihr denn dann zurecht, wenn du jetzt die Arbeit verlieren würdest? Und ich frage auch manchmal, wie geht es dir denn emotional, wenn du jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Thema, die Arbeitsstelle ist ja in Gefahr. Das ist ja ein Thema, das ja in Deutschland immer mehr Leute auch betrifft. Da dürfen wir fragen, wie geht es dir damit? Macht dir das Angst? Besorgt dir das schlaflose Nächte? Oder ich frage Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben, wie geht es dir damit? Wie kommst du zurecht, wenn du jetzt alleine bist? Manche erwähnen so nebenbei, meine Familie habe ich besucht, die haben gesagt, unser Sohn hat den Kontakt abgebrochen zu uns. Das ist ja eine fürchterlich schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, es wäre relativ oberflächlich, wenn wir da einfach drüber weggehen. Das ist ja, wenn so jemand was erwähnt, dann erwähnt er eine ganz schmerzhafte Wunde. Und jetzt müssen wir uns nicht gleich zum Seelsorger aufschwingen, aber wir dürfen einfach mal fragen, wie geht's dir damit? Wie überlebt man sowas? Das dürfen wir einander fragen. Und wir dürfen vielleicht auch fragen, wie kommst du denn geistlich damit zurecht? Es ist ja auch immer die Dimension zum Herrn, ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Ehepartner verloren hat oder der Sohn zieht sich von der Familie zurück oder der Arbeitsplatz ist bedroht. Dann frage ich, was macht das mit deiner Beziehung zum Herrn? Kannst du ihm weiter vertrauen oder hast du den Eindruck, du verstehst Gott nicht oder es entwickelt sich vielleicht eine innere Auflehnung oder Bitterkeit? Lasst uns nicht allzu schüchtern sein, auch im Fragen miteinander. Ich denke, wenn der andere merkt, du verhörst ihn nicht und prüfst mal seinen geistlichen Wasserstand ab, sondern er merkt durch die Fragen, dass du dich interessierst für ihn, dass du Anteil nimmst, dass dich das beschäftigt, was der andere jetzt gerade erzählt hat, dann hat man eine gute Brücke schon geschlossen. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, der ist dann vielleicht noch ein bisschen penibler, Das ist der Bereich des Geistes, also damit meine ich das geistliche Leben. Und wir gehen ja nicht einen Besuch machen und sagen, wie viele Kapitel liest du eigentlich so pro Woche? Machst du immer schön deine stille Zeit? Das wären ja so Polizistenfragen. Ich denke, niemand würde sowas gern gefragt werden, deswegen tun wir das auch nicht. Aber es interessiert mich trotzdem, wie es dem anderen auch in seiner Beziehung zum Herrn geht. Ganz einfach finde ich oft die Frage, du, könnte ich zum Beispiel, bei der Gisela weiß ich so ein bisschen, könnte ich fragen, kannst du mir nur mal erzählen, wie du dich bekehrt hast? Ich weiß es nicht mehr richtig. Und dann erfahre ich ja etwas, was diesen Menschen geprägt hat, wie er zu Jesus fand. Oder ich kann fragen, ach toll, dass du gläubig bist, was ist dir eigentlich so besonders wichtig am Herrn? Und schon haben wir ein ganz feines Gespräch, ohne dass ich den anderen so ausfrage und er sich so bloßgestellt fühlt, weil er einfach, ich merke, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Was ich auch ein schönes Gespräch finde, könnte auch gefährlich sein, wenn jetzt so ein Gottesdienst war, dass man nach Hause geht, vielleicht isst man noch zusammen eine Pizza oder so und anstatt dass man nur redet, wie haben die Bayern gestern gespielt oder wie wird das Wetter nächste Woche oder wo geht's in Urlaub hin, mal zu reden. Wow, die Predigt heute Morgen, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie ging es dir, dass man sich auch mal über solche Dinge unterhält? Was hast du denn mitgenommen? Vielleicht auch welche Fragen? Ich sage, gefährlich kann es werden, weil vielleicht einer sagt, also mit der Predigt konnte ich überhaupt nichts anfangen oder ich bin überhaupt nicht einverstanden damit. Okay, dann ist das auch mal ausgesprochen. Und dann kann man über solche Dinge sich unterhalten. Lasst uns also wahrnehmen, wir haben Geschwister um uns herum. Menschen, die Gott mit uns in die gleiche Gemeinde gestellt hat. Kinder unseres himmlischen Vaters, die nicht zufällig in der Gemeinde sind. Wenn wir jetzt in der Gemeinde sind, sagen wir, ja, ich kann auch nichts dafür, dass ich mit denen in einer Gemeinde bin, aber das geht mich auch nichts an. Also du folgst Jesus nach, ich folge Jesus nach, das war's jetzt. Nein, so werden wir nicht denken, wenn wir Gemeinde denken. Das sind meine Geschwister. Ich sage noch einmal, wir können nicht mit jedem einen Kontakt aufbauen, wir können nicht mit jedem einen gleich tiefen Kontakt aufbauen, das ist nicht meine Vorstellung, aber doch glaube ich, dass wir in der Gemeinde oft einander besser wahrnehmen könnten. Und wenn es neue Leute sind in der Gemeinde, dann dürfen wir sie auch ein bisschen in die Hand nehmen und fragen, wie geht es dir bei uns in der Gemeinde? Wie kommst du denn klar? Hast du Fragen? Und hast du mal überlegt, ob du Gemeindemitglied werden willst? Und kriegst vielleicht mit, einer sagt, ja, ich habe mich bekehrt, aber ich bin noch nicht getauft. Und dann darf man immer fragen, hast du dich schon mal beschäftigt mit dem Thema der Taufe? Ist das für dich dran oder wie denkst du darüber? Und so gibt es sehr viele Dinge, die wir miteinander reden können. Und wisst ihr, ich liebe persönliche Gespräche. Und die müssen nicht immer Geheimnisse offenbaren. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Status der Beziehung ist man. Aber dass wir aneinander Anteil nehmen und dass wir qualifizierte Gespräche führen über Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und Geschwister, ich glaube, wenn wir alle sagen, und ich nehme an, jeder von euch würde das sagen, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Da haben ein paar junge Leute haben immer wieder das Lied geübt. Ich habe gehofft, sie üben das für morgen für einen Gottesdienst. Vielleicht ist es sogar so. Es war irgendwie, Jesus sei der Mittelpunkt in meinem Leben oder so. Ist das so ungefähr, gell? Wollt ihr das morgen vorsingen? Ja, danke. Nein? Also könnt ihr euch ja überlegen, ja. Jetzt habe ich euch vielleicht eine schlaflose Nacht bereitet, aber müsst ihr nicht. Ich habe es nur so gedacht, weil es ein paar Mal habe ich es gehört. Und wenn das so ist, ja, also ob ihr das jetzt singt oder nicht, wenn ihr das singt, Jesus ist der Mittelpunkt in meinem Leben oder sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, dann ist das bei mir so und das bei dir so. Und dann meine ich, dann sollte man das auch mal spüren. Dann werden wir, wie es die Apostel gesagt haben, wir können nicht aufhören, von dem zu reden. Ja, der unser Leben ausmacht. Und je nachdem, wie unser Treffen war, können wir vielleicht noch Zeit miteinander verbringen und noch zusammen beten und vielleicht auch die Dinge, die im Gespräch zutage traten, gemeinsam vor den Herrn bringen. Und das kann fast jeder. Einfach den anderen Jesus anzuvertrauen. Da muss man nicht viele Worte machen, sondern man darf Jesus einfach sagen, Herr Jesus, du hast gehört, was mein Bruder beschäftigt. Ich kann ihm keine große Hilfe sein, aber ich bitte dich, hilf ihm und begegne ihm. Und dann dürfen wir vielleicht auch nach einer Weile mal fragen, und wie ging es denn weiter in der Situation? Wie hat sich das entwickelt? Dass wir nicht nur fragen und dann denken wir gar nicht mehr an den anderen. Ich war familiär bedingt öfter in den USA und am Anfang habe ich so die amerikanische Kultur bis heute auch noch nicht so ganz verstanden, aber ein paar Sachen habe ich dazugelernt. Ich bin eines Morgens in ein großes Bekleidungsgeschäft gegangen und die Verkäuferin hat mich begrüßt und sagt, Hello, good morning, how was your morning? Also guten Morgen, wie war dein Morgen? Und ich, Depp, habe ihr geantwortet. Ich habe ihr erzählt, was ich morgens gemacht habe. Weil sie hatte mich ja gefragt, oder? How was your morning? Und dann habe ich ihr gesagt, wie mein Morning was. Ja. Und sie hat mich etwas irritiert angeschaut. Wahrscheinlich spätestens da gemerkt, das kann kein Amerikaner sein. Ja, ja. So sind wir unterschiedlich. Aber so wollen wir eben nicht sein, sondern aufmerksam zu sein. Und sagen wir, im Extremfall kann es natürlich sein, dass wir eine Not plötzlich feststellen, im Gespräch so ganz unvermutet, dass wir vielleicht auch mal zu einem Gemeindeältesten gehen und sagen, du, ich habe den Eindruck, dem und dem geht es gar nicht gut. Wir müssen dann keine Details sagen, aber vielleicht kannst du mal auf den oder die zugehen. Ich glaube, das täte der Person ganz gut. Lass mich schließen mit drei kurzen Blicken auf Jesus. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, dass wir von Jesus viel lernen und dass es immer gut ist, ihn zu beobachten in den Evangelien. Ich habe euch die Präsentation, die kommt auch auf diese MP3, die er bekommt, da sind dann noch mehr Bibelstellen dabei, wo er sagt, kann ich ja mal nachlesen. Lass mich mal eine nehmen, das ist Matthäus 9, Vers 3. Matthäus 9, Vers 3. Ich habe mir irgendwas Falsches aufgeschrieben. Matthäus 9, Vers 3. Aber da steht nicht das, was ich erwartet habe. Ah, Vers 2. Ist ja gar nicht so weit entfernt. Siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Matte lag. Als Jesus in ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Es ist ja immer wieder das Tolle, dass Jesus viel tiefer blickt als wir. Wenn wir einen Kranken sehen, denken wir nicht gleich an Sünde. Und das sollten wir auch nicht unbedingt. Aber Jesus hat gesehen, hier ist ein Problem. Er hat hinter die Krankheit gesehen, hat Mitgefühl gehabt und hat sich über diesen Menschen erbarmt. Und dann begegnet ihm ich glaube, das war nochmal eine andere Stelle. Habt Erbarmen mit mir. Nee. Markus 10, Vers 21, da begegnet ihm wieder ein anderer. Und das war einer, der war überhaupt nicht krank. Der war kerngesund und reich war er außerdem. Und kommt zu Jesus, ja, mit der berühmten Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus redet mit ihm. Und er sagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Also wenn mir einer gegenübersteht und sagt, also die Gebote, die habe ich alle gehalten. Also da bin ich versucht zu denken, naja, dann stellen wir dich jetzt mal ein bisschen auf die Probe. Kriegen schon raus, dass du da sicherlich ein bisschen Selbstüberschätzung hast. Und wie reagiert Jesus? Er gewann ihn lieb. Er hat ihm dann eine harte Botschaft mitgegeben, das wissen wir, gell? Verkaufe alles, was du hast und gib's den Namen und folge mir nach. Aber er hat ihn angesehen mit Augen der Liebe. Und wenn uns jemand mit Augen der Liebe ansieht und etwas sagt, dann kommt es viel besser an, wie wenn wir ihn nur abchecken und aburteilen. Jesus verurteilte nicht, obwohl da einer voller Selbstüberzeugung vor ihm stand. Und sogar Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, ja, Jesus ist alleine da, die kommt raus. Er wusste ja genau, was im Menschen war, heißt es mal in Johannes 2. Er wusste ganz genau, was bei den im Menschen los war, musste ihm von keinem einzigen etwas sagen. Und Jesus redet mit ihr und bringt ihr die gute Botschaft, ohne Verurteilung und voller Respekt. Und ich möchte euch sehr ermutigen, auch immer wieder mal auf Jesus zu sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wie voller Interesse und Mitgefühl. Einmal heißt es von ihm, wenn man es wörtlich und wenn man es gedanklich übersetzen würde, es hat ihm den, nein, sogar wörtlich übersetzen würde, es hat ihm den Magen umgedreht beim Nachdenken über die Not der Menschen. Und so ist Jesus auf Menschen zugegangen und das hat ihn bewegt. Und ich glaube, wenn wir Menschen lieben, wenn Gott uns eine Last aufs Herz legt für Menschen, dann wird das passieren, was die Welt sagt, nämlich Liebe macht erfinderisch. Wir haben mal einen Film angeguckt, vielleicht kennt ihr den auch, im Englischen heißt der Love Finds a Way. Also die Liebe findet einen Weg. Und wenn Gott unsere Herzen erwärmt für unsere Geschwister, dass wir Interesse für sie entwickeln, dann finden wir auch einen Weg, um mit ihnen gut umzugehen und mit ihnen auch in gute und wertvolle Gespräche zu finden. Und vielleicht wird aus manchem Gespräch eine Beziehung, eine freundschaftliche, geschwisterliche Beziehung, die eine gewisse Nähe ausdrückt und wo wir füreinander ein Segen sein können. Da bist du ja ganz in deiner Nähe. Wie machen wir jetzt weiter? Gebetsgemeinschaft, oder soll ich beten? Gebetsgemeinschaft, hatte man heute Morgen, glaube ich, gesagt. Gell? Ja, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, Gott zu danken, auch für den ganzen Tag, den wir erlebt haben und was euch sonst auf dem Herz liegt. Lasst uns noch zusammen beten.